Hallo Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott, alles samt miteinander. Guten Morgen. Wie geht euch denn? No coffee, no workie, Freunde. Ja, liebe Kameraden, wenn ihr etwas knistern hört von rechts, hier diese Richtung, rechts von mir, lasst euch davon nicht beeinflussen. Es ist der Kamin. Wir haben kalt draußen. Ich bin in meiner Sommerstuga in Sweden. Und ja, da brauche ich Wärme. Gut, ich habe heute mal reagiert. Und ich werde heute reagieren auf ein Interview. Um was genau geht's? Der Titel vom Interview heißt Bundesheer Oberst Reisner warnt, Europa ist nicht vorbereitet. Das Interview wurde ausgestrahlt von ZIB erklärt. Ja, das ZIB hat hier, wenn ich es richtig sehe, 16.600 Abonnenten. Ab heute einen mehr, gerne. Und das Interview hatte 141.500 Aufrufe. Und ist vor 4 Tagen ausgestrahlt worden. Ja, und da schauen wir mal zusammen rein. Bevor ich mal auf den Inhalt eingehe, ein Punkt, der mir aufgefallen ist und der mit dem Inhaltlichen jetzt so eigentlich gar nichts zu tun hatte oder wenig zu tun hatte, aber was im Großen und Ganzen schon ein aussagekräftiges Bild gibt, ja, wenn es dann auch um die Personage eines Offiziers geht. Ja. Das ist das Beret oder das Barett vom Herrn Reisner. Ich persönlich, ich war in 2 verschiedenen Armeen. Ich habe mehr als 2 Jahrzehnte Dienst, habe 2 Jahrzehnte, also 21 Jahre genau, ein Beret oder ein Barett getragen. Ja, bei den Fallschirmjägern der Bundeswehr eben das bordeauxfarbene Barett mit dem stürzenden Adler. Und dann 4 Jahre lang und dann eben 17 Jahre lang in der französischen Fremdenlegion das Le Berrivert, ja, de la Légion étrangère, bei den Fallschirmjägern der Fremdenlegion. Und uns hat man damals beigebracht, ja, also in beiden Armeen, dass man, wenn man sich einem gegenüber befindet, ja, dass man dann das Beret abnimmt, vor allem wenn es dann im Innenraum ist. Wenn man sich hinsetzt, man ist im Innenraum und als Zeuge von Respekt und Anerkennung und auch aus guten, ja, ich würde mal sagen, guten Manieren, da legen wir das Beret, nehmen wir das Beret vom Kopf und dann ist das eine runde Sache. Also das habe ich hier ein bisschen vermisst und es ist auch ein bisschen, ich meine, du bist Offizier und du hast Verantwortung. Also Herr Reisner, bitte beim nächsten Mal, im nächsten Interview, wenn es im Innenraum stattfindet, auch wenn es ein Hangar war, bitte das Beret abnehmen, das kommt besser rüber. Dann sehen die Leute, hopp, hier haben wir es mit jemandem zu tun, der eben die Etikette wahrt ein bisschen. Also bei uns, bei der Legion war das so, ich hätte mir jetzt nicht einen Offizier der Fremdenlegion vorstellen können, wenn er im Innenraum jemanden gegenüber sitzt und das Beret auf dem Kopf lässt. Ja, da hätte dem der Regimentskommandeur hätte dem Offizier den Kopf gewaschen. So sieht's aus. Das ist der erste Punkt. Der hat aber mit dem rein Inhaltlichen nichts zu tun. Das ist so eine, ja, das kommt von mir, aber ich denke, ich liege da schon ein bisschen richtig, ja. Haben wir ja auch die Kommentare ein bisschen durchgelesen und da gibt's mehrere, die eben diesen Punkt ein bisschen bemängeln. Bevor wir jetzt mal reingehen aufs Interview, ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind, auf die ich eingehen möchte im Vorfeld, wo ich dann im Video selber bei der Reaction nicht mehr so explizit drauf eingehe. Der Herr Reisner, so habe ich den Eindruck, das ist meine persönliche Ansicht, meine Meinung, der bedient sich absolut und par excellence dem westlichen Narrativ. Ja? Und den Eindruck kriegt man so ein bisschen vermittelt. Ja? Und was ist das westliche Narrativ? Das westliche Narrativ ist, der Russe ist unser Feind, der Russe ist an allem schuld und ja, der Russe ist in allem, was gerade passiert, der Bad Player. Wenn in Peking ein Mülleimer umfällt, ist der Russe schuld. Wenn in Berlin ein Fahrrad geklaut wird, ist der Russe schuld. Wenn in Paris ein Zirkuszelt abbrennt oder zusammenstürzt, ist der Russe schuld. Und das ist so ein bisschen das westliche Narrativ. Und ich denke mir, das sollte man vermeiden. Dann wäre man ein bisschen neutraler. Ich persönlich denke, dass besonders Österreich in dieser Sache die Neutralität nicht aufgeben darf. Ja, das ist so ein bisschen die Stärke gewesen von Österreich auch. Von der Schweiz und von Österreich. Und die Neutralität, das zeugt von, ja, das zeugt davon, dass man vielleicht später, irgendwann, wenn die Zeiten sich wieder ändern, dass man da als jemand auftreten kann in der Weltgeschichte, der sagt, okay, wir können Vermittler sein. Wir sind neutral, wir sind Vermittler und wir wollen alle Parteien vielleicht wieder durch Vermittlung an den Verhandlungstisch führen. Das kannst du aber nur, wenn du neutral gewesen bist. Wenn du dich einseitig. Wenn du parteiisch warst, dann geht das nicht mehr. Also ein bisschen Neutralität täte oder hätte dem Ganzen ein bisschen mehr Wahrhaftigkeit verliehen. Ja, jetzt kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ich denke, dass der Herr Reisner, der sich, wie ich sage, des westlichen Narrativs bedient, es täte dem Herrn Reisner gut, wenn er mal ein bisschen auf Ursachenforschung geht. Warum ist dieser Krieg entstanden? Wie kam es dazu? Ja, diese ganze Sache mit der NATO-Osterweiterung. Was war denn da? Was ist denn da passiert? Ja, 2014, der Maidan. Wer hat denn da wen unterstützt? In welche Richtung ging es denn? Wie war das denn mit dem Maidan? Wie war es denn wirklich? Und ich möchte dem Herrn Reisner auch mal nahelegen, sich vielleicht mal den Film Ukraine Agonie anzuschauen, wenn er nicht schon gelöscht wurde. Da wird man schlau. Und der Herr Reisner sollte oder könnte sich vielleicht auch einmal die ganzen KSZE oder OSZE-Berichte durchlesen ab dem Jahr 2014 bis 2022 bezüglich des Donbass. Was ist denn da wirklich gelaufen? Und dann sollte man vielleicht auch verstehen, dass jede Seite in einem Krieg, wenn wir jetzt nur zwei Seiten hätten, ja, Ukraine hier, Russland dort, dass jede Seite in diesem Krieg natürlich ihre Propaganda fährt. Das Problem aber von uns Westlern ist, dass wir immer nur darauf gehört haben, was aus ukrainischen Quellen stammt. Ja? Auf die Russen haben wir nie gehört. Die Russen hätten auch viel zu sagen gehabt, sie haben auch viel gesagt, aber wir haben die russische Seite immer ins Leere laufen lassen. Wir haben nie zugehört, weil wir vielleicht Angst hatten, sie könnten ja recht haben. Wir haben immer nur das für bare Münze genommen, was vom ukrainischen Camp rüberkam. Und das ist, glaube ich, nicht richtig. Ja? Was die Russen gesagt haben, war für uns per se falsch. Was die Ukrainer sagen, das ist für uns immer richtig. Und das geht so nicht. Das geht so nicht. Das zeugt von irgendwie, das zeugt von, das ist nicht klug. Wir haben es aber die ganze Zeit gemacht. Also Ukraine, ihr Narrativ, die Propaganda, die darüber kam, immer richtig. Ja, die haben gesagt, die Russen haben dies, das und jenes gemacht. Dann haben wir gesagt, jawohl, das war so, die Russen haben dies, das und jenes gemacht. Und wenn die Russen gesagt haben, nee, so war das nicht, oder wir waren das nicht, dann haben wir das abgetan als falsch, als russische Propaganda und das geht ja gar nicht. Das heißt, wir haben uns da einseitig und ungeprüft auf die ukrainische Seite verschlagen und verlassen. Zum Krieg. Und zu den Aussagen, da gehören immer zwei. Und wir haben immer nur auf die eine Seite gehört und das eine wahrgenommen und das eine beklatscht und das eine gut geheißen und das andere war bäh. War schlecht, geht ja gar nicht. Propaganda. Und das war ein Fehler oder das ist ein Fehler. Dann zum Abschluss und bevor ich da reingehe in die Reaction, möchte ich nochmal sagen, dass der Reisner hier rhetorisch sehr stark war, ganz klar. Das ist man von ihm gewohnt, also soldatisch markant aufgetreten. Beret vielleicht abgenommen, wäre besser gewesen. Aber rhetorisch ganz stark, aber es kam mir so ein bisschen vor, als hätte man dem Herrn Reisner vor der Sendung ein Manuskript gegeben oder ein Skript gegeben zum Einstudieren. Das hat er gemacht und er hat par excellence dieses Skript rausgehauen. Kam mir so ein bisschen vor. Dann zum Abschluss und bevor wir reingehen in die Reaktion, noch ein ganz starkes Kompliment an Sipp erklärt. Der hat die richtigen Fragen zur richtigen Zeit gestellt. Die Aufnahmen waren klar, gestochen scharf. Und ja, hier würde ich sagen, eine sehr gute professionelle Leistung.
Ja, wenn man genau hinsieht, dann muss man tatsächlich sagen, wir sind bereits in einem hybriden Krieg. Das klingt jetzt zwar sehr gefährlich und bedrohlich, aber tatsächlich ist es wirklich der Umstand, dass wir kennen müssen, dass die traditionelle Art und Weise des Krieges, so wie wir ihn kennen, sich verändert hat. Das heißt, es wird zurzeit versucht, in einer Grauzone zu agieren. Grauzone bedeutet quasi unterhalb dessen, was das Völkerrecht quasi als Krieg definiert. Und wenn Sie dann hören, zum Beispiel von Sabotageakten, dass man also mit Sprengstoff beladene Pakete an Flugzeuge versucht zu schmuggeln, dass also Schiffe der Bundesmarine sabotiert werden.
Russland befindet sich in einer Art Krieg mit Europa, nicht nur mit der Ukraine.
Genau, in einem hybriden Krieg, das kann man genauso ansprechen. Und zwar ist der Versuch Russlands da, eine Beeinflussung der Bevölkerung in Europa durchzuführen. Und das macht es mit unterschiedlichen Methoden und Mitteln.
Da waren ja damals diese Drohnen, die von Weißrussland aus, vermutlich von der Ukraine, rüberflogen nach Weißrussland, also Belarus, rein nach Polen. Es sollen 21 an der Zahl gewesen sein. Also das variiert so zwischen 19 und 21. Die Belarussen haben Polen darüber informiert, dass diese Drohnen kommen. Ja? Und dann war Riesenchaos in der NATO. Aufschrei in der ganzen medialen Welt, die Russen greifen an oder Russen schicken Drohnen etc. pp. Gebe euch nur ein Beispiel. Da war zum Beispiel in einem Riesenartikel, in mehreren Riesenartikeln bei uns im Westen, hieß es, das Haus eines Ehepaares, eines polnischen Ehepaares, wurde zerstört durch Trümmer einer russischen Drohne. Ja, das hat man auch lesen können bei Reuters und etc. pp. Das war so gegen den 20. September. Ja, Polish House hit by drone und so weiter und so fort. Und die Bild-Zeitung hat es dann auch aufgenommen und der Text war folgender. Plötzlich stürzten Trümmer einer russischen Drohne aufs Dach und alles war kaputt, alles war zerstört. Ja, das war so das Narrativ vom Westen. Wir haben gesagt, voilà, die Russen, die sind schuld. Die russischen Drohnen, die haben das Haus zerstört. Nur mal ein Einzelbeispiel, ja. Die Drohne, die Putins Truppen geschickt hätten. Später kam raus, und zwar am 16.09., und da hat der Fokus auch drüber berichtet, ja. Und jetzt mal bitte festhalten, das Haus in Polen wurde nicht von russischen Drohnen zerstört oder von Trümmern russischer Drohnen. Das Haus wurde von einer Abfangrakete der NATO zerstört. Es war eine polnische F-16. Ja, also haben wir hier eine Art hinters Licht führen. Ja, zunächst sagt der Westen durch seine ganze Medienwelt, wow, die Russen, die haben per Drohnen das Haus zerstört. Ja, und dann hat man das Ehepaar sitzen sehen und die haben dann geredet, ja, plötzlich sind Trümmer runtergefallen und die Russen sind schuld und die Drohnen sind gekommen und haben das Haus zerstört. Und später, das war ganz groß im Fokus, und später stellt sich raus, so ganz kleinlaut, nee, das waren eigentlich gar keine Drohnen. Das waren nicht Trümmer einer russischen Drohne. Da haben die Putins Schergen, haben nicht diese Drohnen geschickt, die dann runtergefallen sind auf das Haus. Nee, sorry, das war eine Abfangrakete von einer polnischen F-16. Ja, und so weiter und so fort. Das zu den Drohnen, es geht natürlich noch weiter, ja. Ich habe mir hier noch mehr Notizen gemacht. Drohnen in Polen, es wurde nie geklärt, woher kamen sie, wo genau kamen sie her, ja. Wer hat sie geschickt, wer steckt da dahinter? Hier sind wir im Bereich möglicherweise False Flag oder falsche Angriffe, ja. Oder, ja, False Flag kann man sagen, False Flag ist ein Begriff, ja. Und damit scheint sich der Herr Reisner wohl gar nicht anzufreunden, dass diese Möglichkeit auch besteht, dass es False-Flag-Angriffe gibt. Also Angriffe unter falscher Flagge. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Und in einem Krieg muss man das im Auge haben. Da muss man hinschauen und sagen, ja, das gibt es auch. Angriffe unter falscher Flagge. Aber damit haben wir wohl nicht so viel am Hut. Wir glauben nicht daran, ja. Und welche Drohnen waren es denn? Also es gibt keine Fakten, die eindeutig beweisen, dass die Drohnen in Polen, es waren vielleicht schon russische Drohnen, aber die Frage ist ja, wo kamen sie her und wer hat sie geschickt? Und das wurde nie beleuchtet. Das wurde nie beleuchtet. Da hat nie jemand drüber gesprochen. Es ist nicht alles geklärt, ja. Dann haben wir noch die Drohnen in Deutschland und in Resteuropa, ja. Und wir haben noch ein anderes Beispiel. Jetzt kommen wir nur mal zu den Drohnen in Kopenhagen. Gibt so einen kleinen Ort namens Aalborg. Das muss wohl irgendwo in der Nähe des Flughafens Kopenhagen sein. Und da wären wohl Drohnen gesichtet worden. Die Story ist auch schon einen Monat alt. Polizei sichtet Drohnen beim Flughafen Aalborg und deswegen wurde der Flughafen gesperrt. Ein Tag später, also das groß, ganz groß im Fokus, ja. Ein Tag später stellt sich raus, naja, das waren keine Drohnen. Es war ein Flugzeug, ein kleines Flugzeug, so ein Leerflugzeug. Ja, also, ist auch so eine Irreführung gewesen der Medien. Nee, Leute, die Russen kommen. Aufpassen, Flughafen sperren. Aber hinten raus, ganz klein wieder, nee, eigentlich waren es keine Drohnen, es waren keine russischen Drohnen, es war ein Leerflugzeug, ja, vom eigenen Land, von der eigenen Bevölkerung. Ja. Wir haben also Drohnen gesichtet in Norwegen, Oslo, in Schweden, Stockholm, in Dänemark, Kopenhagen, eben Aalborg. Wir haben Drohnen gesichtet, ja, in Lissabon, ja, obwohl es keine russische Drohne gibt, die so weit fliegen kann. Wir haben Drohnen gesehen in Frankreich, in Mourmelon. Ja, und die richtige Frage wäre jetzt eigentlich gewesen von jedem vernünftig denkenden Menschen, welche Drohnen waren es? Wo kommen sie her? Aber vor allem, welche Drohnen waren es denn? Wir leben in einem Zeitalter, wo jeder ab dem Jahr von 14 aufwärts, vielleicht noch viel früher, bis hoch in die Jahrgangsstufen, ja, 90 Jahre, wo jeder Bürger ein Handy besitzt. Ich habe aber im ganzen Netz, vielleicht täusche ich mich, aber ich lasse mich da gerne berichtigen, ich habe im ganzen Netz die ganze Zeit über kein Bild gesehen von einer gesichteten Drohne über irgendeinem Flughafen, München zum Beispiel. Ich habe kein Video gesehen, nichts, keine Fakten, gar nichts. Es wäre taktisch klug und an der Zeit, dass mal ein Experte auftritt, der sagt, Leute, pass auf, hier haben wir Bilder, hier haben wir Videos, das waren eindeutig russische Drohnen, es war dies und das und jenes Modell, weil die Drohnen müssen ja, die können ja nicht, die haben ja keine Autonomie bis ins Ewige, die fallen ja irgendwann runter. Ja? Und dann muss man hingehen, muss diese Drohnen nehmen, muss sie zeigen, ich bin der Experte so und so, nachweisbar, schaut's her, das ist die und jene und selbst Drohne. Ja? Die kommt aus Russland, weil Chip, Semileiter etc. pp. Aber that did not happen, das war nie der Fall. Es fehlen jegliche Fakten, es fehlen jegliche Beweise, dass hier russische Drohnen am Werke sind. Und dann gab es noch die Story mit den Red, wo dann eben Frankreich sein Red ausgeschickt hat, diese Special Forces, ja, ich habe das Video gesehen, die sind rausgefahren mit Schlauchbooten, ja, das waren Zodiac Sisom oder Zodiac Disom, dann sind die auf dem Tanker, haben den Tanker, Schattenflotte von den Russen, in Gewahrsam genommen, haben da irgendwelche Untersuchungen durchgeführt, weil ja dieser Tanker, der hätte als Plattform für Drohnen dienen können. Aber auch hier fehlt jegliche Beweislage. Ja, hier fehlt jegliche Beweislage. Das ist so ein Ding. Dann noch eine Sache, die geht jetzt mich was an. Das sage ich als Militärexperte, ja, zu dem ich ein Genre, zu dem ich mich gerne zähle. Ich war 21 Jahre in der Armee und ich denke schon, dass ich da was zu sagen habe. Wir haben also Drohnen in Polen, wir haben Drohnen in Norwegen, in Schweden, in Dänemark, in Frankreich, in Lissabon. Und jetzt mal meine Frage. Wieso ist die NATO nicht in der Lage, diese Drohnen eindeutig zu identifizieren, den Drohnen einen Namen zu geben, zu sehen, wo diese Drohnen herkommen, wo sie gestartet wurden und wer da dahinter steckt? Weil dieses Video heißt ja auch, Europa nicht vorbereitet. Also Bundesheer Oberst warnt, Europa nicht vorbereitet. Das heißt, die Armeen Europas, die NATO, die sind nicht in der Lage, Drohnen zu sichten, wenn sie reinkommen in unseren Airspace, zu identifizieren, wo kommen sie her, welche Drohnen sind es, geschweige denn, wer hat sie geschickt. Und sie sind nicht in der Lage, diese Drohnen abzufangen oder abzuschießen. Und das ist natürlich für die NATO ein Armutszeugnis. Wenn die Belarussen uns melden, Achtung, da sind Drohnen im Anflug. Wer hat da seinen Job nicht gemacht? Wer hat da seine Hausaufgaben nicht gemacht? Ja, die NATO in Polen. Ganz einfach, weil in dem Augenblick, wo die Russen, die Belarussen melden, Achtung, Polen, Achtung, Warschau, da kommen Drohnen, die kommen vielleicht von der Ukraine, könnten russische Drohnen sein, da müssen sofort Abfangjäger hoch, um die Dinger runterzuholen. That did not happen. Ich glaube, von den 21 Drohnen wurden 3 oder 4 abgeschossen. Und die anderen sind irgendwo dümmlich gelandet. Nicht aufmunitioniert, keine Waffen an Bord, einfach irgendwo dümmlich gelandet. Es waren also keine Angriffe. Ja? Aber wie gesagt, das Statement bleibt, wir sind nicht in der Lage, diese russischen Drohnen abzufangen, zu identifizieren oder klare Aussagen zu machen. Ja? Butter bei der Fisch. Unser Airspace, ihr kommt da nicht rein. Und das schaffen wir nicht. Und dann wollen wir uns mit einer Atommacht wie Russland anlegen. No way. Geht gar nicht. Dann haben wir noch das Beispiel Ursula von der Leyen. Ja, die war ja mal unterwegs Richtung Bulgarien mit einem Flieger. Und dann wurde gemeldet, ja, das Flugzeug von Ursula von der Leyen wurde durch GPS-Signale der Russen gestört. Das kann man nachgoogeln. Und das Flugzeug musste eine Stunde oder was weiß ich, eine Dreiviertelstunde noch im Airspace rumtrudeln, bis es dann tatsächlich landen konnte. Ja? Hinterher kam raus, also es wurde behauptet, das waren die Russen. Ganz groß Schlagzeile. Hinterher stellte sich raus, das Flight Radar auf X gesagt hat, nö. Was wir gesehen haben, das war ganz normal. Es gab keine GPS-Störungen an dem Flugzeug oder von woanders her. Und das Flugzeug ist nicht eine Stunde irgendwo am Himmel, hat seine Bahnen gezogen, sondern es gab nur eine 7- oder 9-minütige Verspätung. Und dann hat der Premierminister von Bulgarien noch gesagt, also Tüpfelchen auf dem i, nö, wir können eindeutig eine russische Beteiligung an diesen GPS-Störungen ausschließen. Ja? Aber im Vorfeld, ja, die Russen kommen, die Russen waren's, das waren die Bad Boys, die Russen aus dem Osten, und ganz groß, und hinterher wieder ganz klein, naja, eigentlich war das nicht so. Ne? Und dann noch ein ganz kleinen Punkt meinerseits, der Herr Oberst Reisner hätte, oder hat gesagt im Video, das können wir ja mal mal zurückspulen, ja, dass es vermutlich im Rahmen der hybriden Angriffe, von wem auch immer, sprengstoffbeladene Gepäckstücke gegeben hat in einem Flugzeug. Wann, wie, wo? Da habe ich nichts von gehört. Also, da müsste man wirklich mal eine Quellenangabe machen, weil ich habe jetzt von den Drohnen gehört, ich habe von hybriden Anschlägen gehört, angeblich hybrider Kriegsführung, aber von diesen mit Sprengstoff beladenen Gepäckstücken irgendwo, keine Ahnung, im NATO Airspace, höre ich heute zum ersten Mal. Und ich bin wirklich unterwegs im Internet. Also ich hätte das mitbekommen. Da könnte man gerne mal eine Quelle nennen, damit es ein bisschen authentischer und wahrhaftiger rüberkommt.
Wie sieht denn so eine Angriffsabsicht aus? Also wenn ein russisches Flugzeug jetzt Estland zum Beispiel dort den Luftraum verletzt, kann man natürlich nicht sofort sagen, nur weil das da hineinfliegt, dass es eine Angriffsabsicht hat. Aber was würde denn dazu führen, dass man das...
Genau, nehmen wir das Beispiel der Drohnen, die in Polen eingesetzt worden sind. Da sieht man eben, dass da Gegenüber versucht hat, gerade unterhalb des Völkerrechts zu agieren oder so unterschwellig zu agieren, dass es eben nicht eindeutig ist, was hier passiert ist. Man hat also Drohnen genommen, die aufgrund eines Zusatzdrangs relativ weit in der Lage waren zu fliegen, aber keinen Sprengstoff mitgeführt haben. Das heißt, das war also ganz klar erkennbar, dass man zwar versucht hat, mit diesen Drohnen weit zu fliegen, also in den polnischen Luftraum konkret, aber aufgrund des Umstandes, dass kein Sprengstoff mitgenommen worden ist, nicht ein Ziel anzugreifen. Das heißt, man sieht einerseits eine Luftraumverletzung und quasi bereits der Versuch, quasi die Souveränität eines Staates auszuhebeln, aber auf der anderen Seite auch nicht eindeutig erkennbar als möglicher Angriff. Ein eindeutiger Angriff wäre zum Beispiel, wenn eine mit Sprengstoff beladene Drohne sich in ein militärisches Objekt zum Beispiel hineinstürzen würde, oder wenn ein Kampfflugzeug mit entsprechender Bewaffnung versuchen würde, ganz gezielt ein Ziel zu beleuchten und dann auch anzugreifen.
Dann gehen wir mal weiter zu diesen Aussagen, auch von Herrn Trump und anderen, ja. Drohnen oder Flugzeuge, Kampfjets der Russen abschießen. Zum Beispiel diese MiG-31, die sich da verirrt hätten über den baltischen Luftraum, wo auch wieder in Frage gestellt wird, ja, ob die den Luftraum überhaupt wirklich verletzt hätten. Ich zweifle dran. Und die Russen sagen auch, nee, ihr seid da auf dem Holzweg, wir waren nicht in eurem Airspace. Oder der Airspace wurde irgendwie auf nicht amtliche Weise ein bisschen erweitert. Ja? Kann man auch nachgoogeln. Also Drohnen oder Flugzeuge, feindliche Flugzeuge abzuschießen, natürlich, ganz klar, wenn man die Möglichkeit dazu hat und wenn es eindeutig eine Verletzung des nationalen Luftraums war, warum nicht? Aber ich glaube, das ist nicht die Prozedur, die im Vordergrund steht, weil wenn ein Flugzeug oder eine Drohne in ein Aerospace eindringt, die normale Prozedur, so kenne ich das, ist, dass dann eben Abfangjäger hochsteigen, Kontakt aufnehmen mit dem Flugzeug, mit dem Piloten der MiG-31 zum Beispiel und sagen, pass auf, ihr seid gerade drauf und dran, unseren Airspace zu verletzen, bitte, da geht lang, Kap, wir begleiten euch raus. Ja, und das ist die Prozedur. Gleich abschießen, das wäre irgendwie, das würde eine Eskalation, einen Spannungsfall hervorrufen, der ja nicht sein muss, weil wir haben ja andere Möglichkeiten wie Kontaktaufnahme und einmal unter Waffenbrüdern, hey Junge, du bist da in unserem Airspace, mach doch mal eine Kehrtwendung und flieg dir wieder raus, sonst müssten wir vielleicht, ihr wisst schon, was ich meine, ja? Also gleich abschießen ist nicht so drin, ist nicht so die gute alte Methode, ja, sondern erstmal, wie gesagt, Kontaktaufnahme. Und das kann man auch envisagieren, ja, dass die Russen wissen, dass sie abgeschossen werden können, wenn sie dann, wenn es denn der Fall wäre, also gegebenenfalls stur bleiben, das ist doch ganz klar. Aber die erste Wahl ist immer hoch, Kontaktaufnahme, abführen, raus aus dem Airspace. That's the point. Weil es kann immer passieren, dass ein Flugzeug von der NATO oder von den Russen auf Irrwegen sich befindet. That's the point. Manchmal wissentlich, manchmal unwissentlich.